ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich an der weltweit renommiertesten Krebsspezialisten, Professor Dr. Khalid Sehouli. Hallo.
Hallo.
Schönen guten Morgen. Sie sind Direktor der Klinik für Gynäkologie an der Charité in Berlin. Absolute Koryphäe auf dem Gebiet des Eierstockkrebses. Sie sind außerdem Fachmann in Sachen Arzt-Patienten-Kommunikation, Schriftsteller, haben preisgekrönte Erzählungen geschrieben und Sie halten noch einen Rekord. Sie sind der erste arabischstämmige Ordinarius, sprich Inhaber eines Lehrstuhls in der Frauenmedizin in Deutschland. Gibt es noch was, was ich vergessen habe zu erwähnen, was Ihnen wichtig wäre?
Und Weltbürger, und deswegen bin ich ganz glücklich, heute hier in Mainz zu sein.
Und vierfacher Vater noch, ne?
Das
haben wir vergessen.
Und Ehemann natürlich.
Und Kochbuchautor. Also es gibt ganz viele Themen, über die wir sprechen können. Heute feiern wir ja Allerheiligen, wo die Katholiken zu den Gräbern ihrer Angehörigen gehen, sie mit Blumen schmücken und für ihre Verstorbenen beten. Kennen Sie solche speziellen Totengedenktage im muslimischen Glauben eigentlich auch?
Also ich habe keine richtige muslimische Ausbildung gehabt, aber ich kann Ihnen verraten, dass ich immer zum Muttertag Blumen in ein Gewässer in Berlin oder wo ich gerade bin werfe, um genau dieses Ritual zu pflegen, an meine Mutter zu gedenken. Und mein Vater ist ja im Dezember gestorben und er hat neben meiner Mutter in meinem Büro in der Charité einen Platz, wo ich jeden Tag vorbeigehe, und ich finde es großartig, Menschen, die man geliebt hat, zu gedenken und sie auch in ihren Alltag einzubauen. Aber einen ganz speziellen Tag kenne ich nicht, aber das werden Sie mir vielleicht verraten.
Also ich habe nachgelesen vor der Sendung und habe erfahren, dass 2 Monate vor Ramadan die muslimischen Familien die Gräber ihrer Verwandten besuchen, den Koran lesen und Gräber schmücken. Also dass das quasi das Pendant zu Allerheiligen ist. Aber sicher bin ich auch nicht. Sie sind auf jeden Fall in Berlin geboren, kennen aber durch Ihre Eltern und weil Sie oft nach Marokko reisen, beide Kulturen. Was würden Sie sagen, ist denn der größte Unterschied und die größte Gemeinsamkeit beim Umgang von Christen und Muslimen mit dem Thema Tod und Sterben? Oder gibt es da gar nicht so viele Unterschiede?
Na, ich glaube, dass es ganz viele Gemeinsamkeiten gibt, weil sich mit Tod und Abschied zu beschäftigen ist ja, solange es den Menschen schon gibt, denke ich, über alle Kulturen. Und diese Auseinandersetzung ist ja älter als die Religion per se. Und deswegen gibt es auf jeden Fall dieses Trauern, dieses Abschied nehmen sich ab, Abstinenz versuchen, aus dem Alltag zu nehmen. Ich habe den Tod ja meiner Mutter erlebt und auch in Marokko sie begraben, und da ist natürlich aufgefallen, dass es einmal noch ganz aktiver ist, dieser Trauerprozess. Das heißt, er geht über mehrere Tage. Der erste Tag beispielsweise sind die unmittelbaren Angehörigen in einer Situation, wo sie natürlich trauern, aber trauern sollen und deswegen zum Beispiel gar nicht kochen. Die gesandten Angehörigen, die Freunde, die Nachbarn, die kochen dann für die, die eben verlassen worden sind von diesem Menschen. Und was ich gemerkt habe, dass natürlich durch diese familiäre große Anteilnahme auch das Trauern für mich persönlich leichter war, als wenn man alleine ist und in diese Trauerisolation geht. Und in Deutschland beispielsweise, was ich jetzt erlebe, ist natürlich zum Beispiel diese Grabpflege eine ganz besondere Sache. Das ist in Marokko gar nicht so. Da sind die Gräber nicht so stilisiert und auch zelebriert. Und das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied. Aber ich glaube, der Trauer ist mehr ähnlich als unterschiedlich.
Jetzt haben Sie als Krebsspezialist ja letztlich jeden Tag mit dem Thema Sterben und Tod zu tun und haben sicherlich auch schon viele Menschen sterben sehen. Kann man sich da irgendwie dran gewöhnen?
Nein. Aber ich hatte erst gestern ein Gespräch mit einer großartigen Patientin, die jetzt eine Diagnose hat, die noch nicht ganz klar ist, aber sie ist fortgeschritten. Sie ist wahrscheinlich nicht heilbar und sie genau danach fragte, ob das alles noch Sinn macht. Und ich sagte, das muss sie selbst beantworten und dass sie auch sich priorisieren sollte und dass es großartig ist, dass sie diese Frage stellt. Und sie sagt, sie hat keine Angst zu sterben. Sie hat ein großartiges Leben. Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe so viele Menschen schon sterben sehen. Und ich kann nur sagen, die Menschen, die der Meinung sind, dass sie gut leben, haben es in der Regel auch etwas leichter als die, die der Meinung sind, das Leben schuldet einem noch was. Und deswegen, das Thema Tod ist da, aber ich kann Ihnen nur sagen, dass ich den Tod nicht als Niederlage sehe, sondern Tod als natürliche Begebenheit, natürlich groß Schicksale, Tragödien teilweise sich verbergen, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen und auch im Sterbenprozess über das Leben nachzudenken. Warum will ich leben? Wofür will ich leben? Und deswegen ist das für mich kein Tabu, sondern eher befreiend, weil das gibt auch einem Arzt Demut.
2018 haben Sie bereits das Buch von der Kunst, Schlechte Nachrichten gut zu überbringen, veröffentlicht. Jetzt gibt es eine deutlich überarbeitete Neuauflage. Was hat die nötig gemacht?
Ja, weil dieses Thema ja nie zu Ende geht. Und so alt das Thema ist, wissen wir ganz wenig. Und das ist mir aufgefallen, dass da noch ganz andere Geschichten wie interkulturelle Kompetenz oder wie geht man mit Kindern um oder wie kommunizieren wir mit dieser Masse an digitalen Medien. Und das war mir wichtig, diese Geschichten neu zu justieren und auch diese Themen zu berühren.
Sie haben auch eine Studie einfließen lassen, die Sie durchgeführt haben bei Ärztekollegen und Studierenden zum Umgang mit schlechten Nachrichten. Was genau wurde da untersucht?
Naja, wir haben erstmals in Deutschland, Österreich und Schweiz Studierende und Ärzte und Ärzte befragt, wie sie denn mit Kommunikation umgehen, wie sie vorbereitet sind, wie viel Angst sie vor diesen Gesprächen zur Übermittlung der schlechten Nachrichten haben und was sie brauchen, um besser zu werden. Und das war erschreckend, dass ganz viele Studierende und Ärzte Angst vor diesen Gesprächen haben und das vielleicht ja auch ein Grund sein kann, warum viele Mediziner dann aussteigen aus der Medizin, weil sie eben sich dieser Situation nicht gewachsen fühlen. Ich kenne das auch im Alltag. Nicht alle schaffen es und haben Angst davor, unabhängig davon, dass es in der Medizin ja gar keinen Bereich gibt, wo es nicht auch schlechte Nachrichten gibt.
Sie haben sich ja auch noch mit anderen Berufsgruppen ausgetauscht, die wie Sie regelmäßig schlechte Nachrichten überbringen müssen. Der Polizei, konnten Sie da Unterschiede feststellen, wie Polizisten und Ärzte mit schlechten Nachrichten umgehen?
Auch das war ganz besondere Erfahrung wert, dass wir ein Seminar durchgeführt haben mit Kommissaren und Ärzten gleichzeitig. Wir Geschichten aus der Polizeiwelt und aus der Medizin jeweils über die Brille der anderen Berufsgruppe reflektiert und besprochen haben. Können wir bitte reinkommen? Ihr Sohn Michael ist tot. Das kennen Sie vom Tatort. Und das ist tatsächlich so. Für einen Arzt gar nicht vorstellbar, in einem derartigen Tempo eine derartige Botschaft zu übermitteln.
Aber also die Polizisten stehen ja auch in Uniform in der Regel da, ne? Also von daher weiß ja jeder, die dann vor der Tür stehen hat, irgendwas ist passiert.
Absolut.
Die müssen und wahrscheinlich einfach dann schneller mit rüberkommen.
Absolut, aber sie kommen natürlich über eine andere Motivation in das Gespräch, weil sie haben ja die Botschaft zu übermitteln. Und ohne das gar nicht negativ zu beurteilen, sie suchen die direkte Kommunikation. Für den Arzt ist diese Diskussion aber etwas anders, weil er über die Beziehung meistens geht und auch den Patienten abholen will. Für den Polizisten war aber die Übermittlung der schlechten Nachricht des Arztes auf der Intensivstation eine Qual, weil er so lange gebraucht hat, die Wahrheit auszusprechen, bei dem Unfall anfing, was sie alles reanimiert versucht haben. Und dann kam erst die Botschaft und die Wahrheit ist wahrscheinlich in der Mitte. Nicht zu spät, nicht zu schnell und natürlich die Beziehung im Fokus zu haben, um dann zu überlegen, was dieser Mensch mit dieser Botschaft machen kann und wie es weitergehen kann.
Jetzt ist es ja so, dass nicht nur Ärzte und Polizisten schlechte Nachrichten überbringen müssen, sondern vermutlich kommen alle von uns irgendwann mal im Leben in die Situation, in denen wir Überbringer schlechter Nachrichten sein müssen. Ja, sei es der Chef, der eine Kündigung aussprechen muss oder ein Ehepartner, der zum anderen sagt, ich möchte unsere Beziehung nicht mehr, ich will mich trennen. Gelten da dieselben Kommunikationsregeln wie für Ärzte, wenn sie schlechte Nachrichten überbringen müssen?
Ich denke ja, und das habe ich auch von meinen Leserinnen und Lesern immer wieder erfahren, dass sie eben diese Checklisten auch für den privaten Bereich genutzt haben. Und wir müssen uns einmal Bewusstsein, was ist denn erstmal eine schlechte Nachricht? Und eine schlechte Nachricht habe ich versucht zu definieren, dass es eine Botschaft ist, die das Potenzial in sich birgt, den Blick auf heute und morgen für immer zu verändern. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wenn eine Botschaft in einem Raum kommt, dass alle Menschen, die in diesem Raum sind, Empfänger und Überbringer werden. Selbst der Mensch, der die Botschaft erhält, muss diese Botschaft ja seinen Angehörigen, Freunden, Lebenspartnern übergeben. Das heißt, diese direkte, indirekte Kommunikation, die ist immer da. Und deswegen sind die Regeln an sich dieselbe. Und ich kann jetzt schon verraten, dass es gar nicht um die Worte geht, sondern es geht um die Beziehung.
Ich erzähle Ihnen mal von einer Freundin von mir, die selbst vor über 10 Jahren an Brustkrebs erkrankt ist. Der Radiologe wollte damals eine Komplettbestrahlung der Brust machen. Sie hatte Angst, weil ihre Tante 10 Jahre nach einer vergleichbaren Bestrahlung einen Herzinfarkt erlitten hatte und fragte, ob nicht eine Teilbestrahlung deshalb ausreichen würde. Daraufhin er, darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen, denn in 5 Jahren werden Sie wahrscheinlich eh nicht mehr leben. Krasse Geschichte, finde ich. Aus Ihrer Perspektive, was hat der Arzt alles falsch gemacht?
Erstmal ganz viel, weil erstmal ist das total wichtig, also jetzt rein medizinisch. Wenn ich eine Krebserkrankung habe und das Feld bestrahle, mache ich einen sogenannten oxidativen Stress. Und Menschen, die bestrahlt sind, haben dann ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankung oder auch sogar für Lungenkrebs. Und deswegen ist genau das der Ansatz, zu versuchen, auch das Strahlenfeld oder auch diese Belastung so klein wie möglich zu halten. Und dass die Frau das überhaupt weiß, ist großartig.
Ja, die ist schlau.
Erstens, ja, das ist erstmal großartig. Das zweite ist, dass sie Gedanken sich macht und Verantwortung übernimmt. Das ist auch großartig, weil es gibt nichts Besseres für einen Arzt, wenn eine Patientin, ein Patient Verantwortung auch übernimmt über Aufklärung, Information, Veränderung seines Lebensstils und so weiter. Und dann zu sagen, nach 5 Jahren sind sie sowieso nicht da, ist erstmal grundlegend falsch, kann ich jetzt schon sagen. Ich beschäftige mich sehr mit Langzeitüberleben und kurzem Leben. Und da kann ich Ihnen nur sagen, erstmal ist das Brustkrebs die Diagnose, einer der besten Diagnosen geworden. Immer noch natürlich ernst zu nehmen, aber die allermeisten Frauen können wir heilen. Das ist die wichtige Aussage. Und das Zweite ist, Sie können auch gar nicht ausschließen, ob jemand nach 5 Jahren lebt. Sie können sagen, ja, es kann sein. Aber ich finde das wirklich brutal und was Ärzte nicht wissen, in so einer Phase ist das wie Hypnose. Das klebt und lässt die Frau vielleicht nie wieder los. Und deswegen kann ich da nur sagen, den Arzt muss man wechseln, aber ideal wäre auch dem Arzt das zu reflektieren, ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber wichtig ist, sie wird ja nicht die einzige Person sein, die genau die Situation hat. Deswegen ist mir wichtig und auch mein Appell, geben Sie Feedback. Ich weiß, dass nicht alle Ärzte damit umgehen können. Mir fällt es auch immer wieder schwer. Aber das ist wichtig, sonst kann man nicht besser werden.
Sie selbst haben als junger Arzt im ersten Ausbildungsjahr eine Situation erlebt, ja, die wirklich furchtbar war, muss man sagen. Eine alte Dame kam zu Ihnen als Patientin, Gerda Müller, 86 Jahre alt. Sie waren damals für die Neuaufnahmen zuständig. Sie hatte die Diagnose Gebärmutterkrebs, aber im Frühstadium. Und war super fit, also von daher wirklich gute Prognose. Was ist dann passiert?
Wir haben sie operiert und die Operation ging gut und trotz ihres höheren Alters und die Operation dauerte 6-7 Stunden. Ich kam auf die Station zurück, um meine Stationsvisite als junger Arzt zu machen und da sagte die Schwester, da ist ein Anruf von der Nachbarin und ich war vorbereitet, die gute Nachricht zu übermitteln, dass alles gut gegangen ist. Und dann sagte mir die Nachbarin, dass der Ehemann, 94 Jahre alt, sich mit dem Jagdgewehr gerade erschossen hat.
Aus Angst, dass seiner Frau was passieren kann.
Genau. Und ich war baff. Und ich fragte die Schwester, was soll ich jetzt tun? Und sie sagte, ja, ruf den Oberarzt an. Und ich rief den Oberarzt an und dann erzählte ich ihm die Geschichte von dem Jagdgewehr und der Patientin und der sagte, ja, muss man ihr sagen und legte auf.
Was haben Sie gemacht?
Ich habe wieder die Krankenschwester gefragt, was soll ich tun? Dann sagt er, ruf doch den Psychiater an. Und dann habe ich den Psychiater angerufen und ihm das erzählt. Und er sagte, ja, muss man ihr sagen. Das müssen Sie aber nicht selber sein. Es kann jemand sein, der die Patientin gut kennt. die Nachbarin etc. Und das war schon mal der erste Schritt. Aber ich merkte, wie allein man gelassen ist und man auch nicht vorbereitet ist. Man wird trainiert, wie man Blut abnimmt, wie man Laborbefunde interpretiert, wie man Operationen durchführt, aber nicht, wie man mit derartigen Situationen umgeht. Und da wusste ich, das muss anders sein und ich kann kein guter Chirurg werden, wenn ich nicht mich damit beschäftige. Das war damals der Anlass, warum ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe.
Lassen Sie uns mal drüber sprechen, was man gut machen kann im Arzt-Patienten-Gespräch, wenn man eine schlechte, eine negative Nachricht zu überbringen hat, was die Diagnose betrifft. Das fängt mit der Vorbereitung an. Was für Informationen sollte ein Arzt über den Patienten haben, bevor er ihm oder ihr eine schlechte Diagnose mitteilt?
Ich würde noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Der erste Schritt ist, zu erkennen, dass das eine schlechte Nachricht ist und dass die Perspektive von dem Menschen, dem ich diese Botschaft übergeben will, extrem wichtig ist und ich muss die einschätzen. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, bevor ich dieses Gespräch eingehe, will ich das als Arzt überhaupt und kann ich das? Und wenn nicht, dann könnte ich das ja delegieren und nicht lügen, ich habe keine Zeit oder ich muss noch was anderes tun. Also diese Dinge erstmal sich klar zu machen, es ist eine schlechte Nachricht, es kann den Blick auf heute, morgen und übermorgen für immer für diesen Patienten verändern. Und das Dritte ist, was weiß ich von diesem Menschen? Wer ist das? Und ist dieser Mensch vorbereitet für dieses Gespräch? Weiß er schon etwas? Weil es geht ja um das Abholen.
Aber das ist natürlich jetzt super idealtypisch, was Sie sagen. In diesem hektischen Klinikalltag kann ich mir vorstellen, ist es für viele Ärzte gar nicht möglich, diese Informationen alle zu haben, oder?
Doch. Es wird extrem viel gesprochen in der Medizin, aber häufig am Thema vorbei. Indirekte Kommunikation. Das ist doch nicht so kompliziert, die Krankenschwester zu fragen, kennst du sie? Was weißt du von ihr? Das sind 20, 30, 40 Sekunden. Oder zu fragen, willst du dabei sein? Weiß die Patientin, dass ich jetzt komme? Bin ich angekündigt? Kennt sie die Vorbefunde, dass der Tumor auffällig war? Oder komme ich jetzt mit einer Diagnose, wo die Patientin denkt, sie hat Bauchschmerzen, ich erzählen muss, dass da Lebermetastasen sind? Und das sind so ganz elementare Dinge, die mir dann am Ende des Tages sogar Zeit gewinnen lassen, weil ich nicht reparieren muss. Und das ist extrem wichtig. Und das versuche ich den Studierenden und den Ärzten auch mitzuteilen. Will ich das? Kann ich das? Und es geht gar nicht um die Zeit, sondern es geht darum zu verstehen, dass wenn ich diese Botschaft berühre, ich in die Beziehung investieren muss und ich nachbesprechen muss. Das kann ja gar nicht in diesem Gespräch alleine sein. Ich bin ja kein Postbote, der einen Brief übergibt. Und das sind die Feinheiten. Und dann, wenn ich soweit bin, den Patienten vorzubereiten und zumindest eine Warnung auszurufen.
Sie sagen, wichtig ist der Einleitungssatz. Ne?
Ich habe eine schlechte Nachricht. Pause. Das ist so, wenn Sie Auto fahren mit 5 Stundenkilometern auf eine Wand zufahren und Sie das sehen, da wird nichts passieren. Aber wenn Sie unvorbereitet gegen diese Wand fahren, können Sie sich sehr schwer verletzen. Und deswegen ist diese Warnung so wichtig. Aber auch diese Pause, diese Stille, dieses Nonverbale. Gerade dann, wenn Angst im Raum ist, geht es um die nonverbale Kommunikation, der Blick, die Haltung, das Stehenbleiben, das Nicht-Wegrennen. Ich bin dabei. Ehrlichkeit. Das sind genau diese Emotionen, die die Basis sind, um dann mit dieser Botschaft weiterzumachen.
Und Sie sagen, wenn Sie die Botschaft überbracht haben, auch dann muss man erstmal Stille aushalten.
Der Arzt ist nicht sozialisiert für die Stille. Er redet, Befunde, Therapien, Prognosen. Wir wissen aber, dass der Mensch, wenn er eine derartige Nachricht erfährt, in einem freien Fall ist, gelähmt ist, paralysiert, nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken, nicht mehr hören kann. Und das braucht Zeit, diese Botschaft zu verdauen. Und die ist gar nicht so lange. Das sind 13, 14, 15 Sekunden. um sich zu orientieren, um nachzufragen, um Unterstützung einzufordern. Und wenn der Arzt weiter redet, bleibt dieser freie Fall im freien Fall. Deswegen diese Pause, diese Stille. Wir trainieren das ja mit unseren Simulationspatientinnen, die trainiert sind, Rollen zu spielen, aber auch Reflexion zu geben. Und immer wieder wird gesagt, die Stille hat uns so viel Kraft gegeben, uns zur Orientierung, und hat sie auch uns näher gebracht.
Und Sie sagen aber auch, Sie lassen den Patienten nie ohne irgendeine Perspektive zurück. Also Sie sagen nicht die schlechte Nachricht und gehen aus dem Raum. Wie sieht denn nach so einer Stille so eine Perspektive aus?
Also Perspektive heißt nicht, dass ich jetzt über Prognosen spreche oder sagen, das wird schon wieder. Oder sage, ja, das kriegen wir schon mal hin. Das sind Formulierungen, die ich niemals nutze. Perspektive bedeutet, dass man eben aus dieser Lähmung weiterkommen kann. Wir können uns morgen nochmal treffen, um die verschiedenen Therapieoptionen, und es gibt Therapieoptionen, zu besprechen. Ich versuche nicht, das, was Patientinnen auch gerne einfordern, mit Floskeln das Gespräch zu beenden. Das kriegen wir schon mal hin. Wer ist denn wir? Das ist ja ihr Leben, nicht mein Leben. Und ich brauche manchmal auch Zeit, um einen guten Plan A, B, C vorzubereiten, der nicht einer Garantie entspricht. Aber die Ernsthaftigkeit der Botschaft braucht ihren Raum. Und Perspektive ist aber nicht diese, die mir ein Ehemann vor wenigen Monaten erzählte, wo er seine Frau begleitete bei dem Hausarzt und es genau um diese Thematik Bauchschmerzen und Eierstockkrebs ging und der Ehemann völlig blaff sagte, was können wir tun? Und der Hausarzt sagte, gar nichts. Und das ist die Perspektive neben. Es geht mir nicht um Floskeln. Ich kann sagen, ich weiß es nicht. Ich kann sagen, es ist sehr ernst. Aber jemanden eine Perspektive komplett wegzunehmen, das ist nicht fair.
Wir haben natürlich auch Hörermails ins Studio, die zum Beispiel Sie loben, Herr Sehuli, und sagen, schade, dass es nicht mehr solche Ärzte gibt. Toller Mann. Und Nicole hat geschrieben, dass sie vor 7 Jahren an Brustkrebs erkrankt ist. Sie schreibt, ich habe eine schlimme Zeit hinter mir, aber als meine Tochter vor 3 Jahren die Diagnose MS bekommen hat, also Multiple Sklerose, hat es mich dann doch noch mal einige Zeit aus der Bahn geworfen. Frage an den Experten, auch wenn man vieles gewohnt ist, warum schaut man nicht nach vorne, sondern fällt erstmal in ein Loch?
Weil wir Menschen sind und weil wir Emotionen haben. Andersrum, wenn uns solche Dinge nicht berühren würden, dann wären wir krank. Es gibt Krankheiten, wo eben Menschen das gar nicht fühlen können. Das Geheimnis ist aber natürlich, dass eben diese Lähmung irgendwie aufhören muss und wir vielleicht Unterstützung brauchen, um uns wieder zu orientieren, das zu akzeptieren oder das Beste aus der Situation zu machen. Aufgeklärt zu werden, zu informieren, selbst Initiativen zu greifen. Da braucht man ja eben auch Unterstützung. Und in der Situation kann ich immer auch nur raten, sich die Frage zu stellen, was hat mir damals Kraft gegeben? Was war gut? Was war schlecht? Was hat mich geschwächt? Wir reden heute von Resilienz. Das ist damit gemeint, dass man Energiequellen versucht für sich zu identifizieren, die einem gut tun. Und vielleicht diese Kraftquellen dann bei der nächsten Krise wieder nutzt. Und zwar vielleicht früher als beim ersten Mal. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir eben erstmal diese Trauer artikulieren, aussprechen, ausschreiben, malen, schreiben, in Kunstwerken übersetzen. Aber wir müssen sie ausdrücken für uns selbst, aber auch um professionelle Unterstützung zu kriegen. Und da hapert es häufig, dass die Ausdruckproblematik nicht klar genug ist und dass eben die Unterstützungsmöglichkeiten nicht frühzeitig genutzt werden.
Unterstützen können ja auch Freunde, kann Familie, also Menschen, mit denen man sehr eng ist. Wenn Sie jemanden eine Diagnose übermitteln müssen, der jetzt extra ins Krankenhaus zu Ihnen kommt und weiß, da ist vielleicht was, sagen Sie dem vorher, er möge jemanden mitbringen oder bieten Sie ihm das an?
Wir haben das untersucht und haben Frauen mit Brustkrebs oder anderen Krebsarten gefragt, ob sie alleine waren bei der Übermittlung der schlechten Nachricht, und über 80% der Frauen waren alleine. Und dann haben wir sie gefragt, hätten sie sich gewünscht, dass jemand dabei gewesen wäre? Und fast 80% haben gesagt, ja.
Also sprich, Sie sagen, wenn sich die Möglichkeit bietet, bringen Sie doch jemand mit zur Diagnosebesprechung, wenn Sie
Absolut.
Mögen.
Das ist grundsätzlich auch mein Tipp. Das habe ich in meinem Buch ja auch für Patienten versucht, Checklisten zu entwickeln, wo man sich vielleicht vorbereiten kann. Also ich sage grundsätzlich, wenn das einem wichtig ist, gibt ja auch Menschen, die möchten niemanden dabei haben, weil sie erstmal für sich selbst das klären wollen oder Angst haben, dass ihr Umfeld völlig verrückt spielt. Und das muss man akzeptieren. Aber sie sollten das Angebot haben. Deswegen frage ich meinen Patienten, ob sie jemanden dabei haben möchten. Und da muss man eben das Gespräch notfalls vertagen, wenn das wichtig ist. Aber ihnen von vornherein das wegzunehmen, ist schlecht. Und deswegen, das Angebot sollte immer da sein.
Was würden Sie denn den Patienten oder Patientinnen noch empfehlen, was sie bei einem Arzt-Patienten-Gespräch, das ansteht, beachten sollen oder auf jeden Fall ansprechen sollen, damit die Behandlung optimal läuft?
Gehen wir nochmal zurück zu dem Thema, ob jemand dabei sein sollte. Also wenn mir als Mensch wichtig ist, dass jemand dabei ist und ich jetzt einen Arzttermin habe, dann würde ich sagen, gehen Sie grundsätzlich dann immer mit Begleitung zu einem Arzt. Und dann kann man sich die Frage stellen, es gibt eine gute Nachricht und es gibt eine schlechte Nachricht. Und dann kann man sich überlegen, ist der Mensch, den ich dann mitnehme, der geeignete für beide oder nur für die eine Sache? Das muss man sich einfach mal die Frage stellen. Weil es gibt ja genau die Information, Übergabe aus einer heiteren, ja, scheinbar Nichtigkeit, ja, Schmerzen im Bein, und dann sagt plötzlich der Arzt, das ist Blutkrebs. Das kann ja passieren. Und dann gibt es Situationen, wo eben ich vorbereitet bin, wie der Tumor in der Mammographie war auffällig und das sieht eher bösartig aus und jetzt warten wir mal auf die Gewebeprobe und jetzt gehe ich zur Gewebeprobe. Das hat ja eine andere Geschichte. Was ganz wichtig ist, wenn ich jemanden dabei habe und ich das Arzt-Patientengespräch gerade in so einer kritischen Phase, davon muss man davon ausgehen, dass ich nicht alles mitkriege. Ich erinnere mich an den Tod meiner Mutter, den ich über Telefon von meinem Schwager erfahren habe. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das Auto zum Parken gebracht habe. Ich kann mich da nicht erinnern. Es ist ein Blackout. Und das bedeutet, dass wenn ich ein Gespräch habe und ich jemanden mitnehme, dann wäre es gut, wenn der das irgendwie mitbeobachtet.
Also jemand, der auch reflektiert ist, im Idealfall mitnehmen.
Ideal. Also die Rollen sollten geklärt sein, die Rollen. Dass man eben sagt, kannst du mir helfen, dass ich Dinge festhalte? Oder dass ich eben sogar den Arzt frage, dürfte ich das Gespräch mitschneiden? Fragen, weil vieles wird man nicht mehr mitbekommen. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, dass man eben die Frage sich stellt, kann ich erstmal das verdauen, bevor ich gleich in die nächste Therapiestrategie-Diskussion gehe? Oder könnte ich eine zweite Meinung haben? Oder
da wären Sie auch nicht beleidigt, wenn ein Patient sagt oder eine Patientin, kann ich eine zweite Meinung haben?
Nein, wäre ich nicht beleidigt. Ich bin manchmal etwas gekränkt, weil ich ja denke, ich bin ja schon sehr, sehr gut auf diesem Gebiet. Aber das ist extrem gut. Und dann unterstütze ich diesen Menschen zu sagen, sie können eine zweite Meinung, wenn sie wollen, bei mir in der Charité haben. Sie können aber auch zu jemandem, den ich ihnen empfehle. Weil das ist auch ganz wichtig, weil nur eine zweite Meinung reicht ja nicht. Aber nochmal, das Gespräch, Sie hatten das eingangs gesagt, ist die wichtigste Arznei. Aber das Gespräch ist auch das wichtigste Instrument für ein vertrauensbildenden Konstrukt. Und darum geht es. Es geht ja um die Beziehung. Und keine Beziehung funktioniert ohne Vertrauen. Und wenn ich jemandem eine Chance mehr gebe, eine Option, stärkt das Vertrauen.
Lassen Sie uns noch ein wenig über Ihre eigene, sehr untypische Lebensgeschichte sprechen. Sie sind 1968 in Berlin geboren. Ihre Eltern waren einige Jahre zuvor aus Marokko als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Erst ihr Vater, dann hat er die Mutter mit den beiden erstgeborenen Kindern nachgeholt. Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre Kindheit in Berlin, Wedding, wo Sie aufgewachsen sind?
Ja, ich arbeite ja immer noch im Wedding, das ist der rote Bezirk. Und
Arbeiterviertel, ne?
Ja, das Arbeiterviertel, und ich wollte in das größte Krankenhaus des Bezirkes. Das war eben damals das Rudolf-Virchow-Kinderkrankenhaus. Meine Mutter hatte im Krankenhaus, war sie Stationshilfe, ein Beruf, der eben heute gar nicht mehr so existiert. Sie hat das Essen für die Patienten, aber auch für die Ärzte gemacht. Sie hat die Flüre sauber gemacht, sie hat die Patienten gewaschen und hatte mir irgendwie auch diese Liebe in mein Herz gedrückt, weil sie liebte die Medizin. Dass ich im Nachhinein gar nicht mehr weiß, ob die Liebe wirklich von mir kommt oder das doch irgendwie von meiner Mutter mystisch in mir hineingedrückt worden ist. Und Fußball, ich liebte ja den Fußball. Ich wohnte ja im Wedding, das ist ja der Ursprung von Hertha BSC, und war ja auch Fußballer. Also Fußball und Medizin, das ist meine Kindheit, aber auch eine verrückte Schulzeit. Weil ich war ja auf der Grundschule im Wedding und bin dann aufs Gymnasium gegangen und habe alles im Kopf gehabt, aber nicht eben gute Schulnoten, und bin ja dann von dem Gymnasium wieder auf die Realschule zurückversetzt worden und bin dann in der 10. Klasse wieder aufs Gymnasium, auf ein sogenanntes Aufbaugymnasium gegangen und habe dann mit Sport und Biologie mein Abitur eben geschafft mit 2,3, was in meiner Straße das Beste war, aber für Medizin natürlich viel zu wenig.
Nicht gereicht hat. Jetzt muss man ja natürlich auch sagen, Ihre Eltern haben Ihnen ja auch nicht helfen können in der Schule. Die waren beide Analphabeten. Ich habe gelesen, es gab Kollegen von Ihnen, die Ihnen später abgeraten haben, offen darüber zu sprechen, dass Ihre Eltern Analphabeten waren. Können Sie das nachvollziehen?
Nein. Also erstmal, alles, was ehrlich ist, finde ich, kann man erzählen. Also was ist daran problematisch?
Und auch nicht schlimm. Also es ist zwar natürlich traurig für Ihre Eltern, dass sie diese Bildungschancen nicht haben, aber sie haben ja trotzdem ihren Weg gemacht.
Nicht nur gemacht. Meine Mutter sprach Spanisch, Französisch, Arabisch, Marokkanisch und Deutsch. Und sie war Analphabetin und hat ihren Namen Zora gemalt. Also sie war Analphabetin, aber sie wusste ganz viel. Und deswegen ist das für mich auch kein Problem gewesen, sondern ich war ganz stolz, dass meine Eltern Analphabeten waren, weil sie eben nicht die Möglichkeit hatten, zur Schule zu gehen, und zwar nicht aus der Eigeninteresse. In der Kolonialzeit in Marokko war es ja den Kindern verboten, in die Schulen zu gehen.
Verrückt, ne?
Das war ja damals so. Und das darf man nicht ignorieren. Nichtsdestotrotz haben meine Eltern mir extrem viel geholfen, insbesondere meine Mutter, weil für sie war das Wichtigste, dass ich in der Schule gut bin. Und wenn ich in der Schule gut war, durfte ich alles machen. Und wenn ich in der Schule schlecht war, durfte ich nicht mit den Freunden zum Fußball. Ob das jetzt didaktisch gut war, weiß ich nicht. Aber das war das Allerwichtigste, dass wir Dinge abschließen. Und als ich gesagt habe, Mama, ich will Medizin studieren, meine Lehrer mich auslachten, weil mein Abitur zu schlecht ist. Bekannte meinten, ich wäre zu schlecht, weil mein Abitur zu schlecht ist, sagte meine Mutter, versuch's und habe Geduld. Und deswegen haben sie mir extrem viel geholfen. Und da bin ich extrem dankbar, weil es geht um Haltung. Es geht gar nicht immer, dass man jede Schulaufgabe mit den Kindern macht. Und ich darf Ihnen verraten, ich kann zurzeit meinem Sohn in der Mathematik nicht helfen, weil ich bis heute maximal einen Dreisatz kann.
Wie alt ist der Sohn?
11.
Okay. Aber er schafft es auch ohne Sie.
Meine Frau hilft ihm, mein Schwiegervater hilft ihm. Aber aber wie gesagt, ich brauche das ja auch nicht als Professor.
Was für Werte haben Ihnen Ihre Eltern sonst noch vermittelt?
Ja, dass man eben versuchen sollte, wenn es etwas Gutes ist, wenn man etwas machen will, was einem wichtig erscheint, dass man nicht aufgibt und dass man eben auch demütig bleibt. Und wenn Patienten zu mir kommen und sagen, Herr Professor, Sie sind meine letzte Hoffnung, sage ich, nein, ich bin nicht Ihre letzte Hoffnung. Ich bin nicht die Fahnenstange. Ich kann nur Dinge öffnen und ermöglichen, aber selbst das, was ich empfehle, heißt nicht, dass das alle Probleme löst. Die Demut, das haben meine Eltern mir beigebracht, dass man demütig und auch seine Wurzeln, ich meine jetzt hier nicht immer die Ethnizität, sondern wo man herkommt. Ich komme aus dem Wedding und das habe ich nie vergessen und fühle mich deswegen auch so wohl. Und man braucht nicht das ignorieren und dass meine Eltern Analphabeten, das gehört zu mir und das ist vielleicht auch meine Kraft. Und vielleicht kann ich deswegen auch schreiben als Schriftsteller, weil meine Eltern Analphabeten waren, aber sie wunderbare Geschichten erzählen konnten. Und was ganz wichtig ist, dass man nicht alles können, aber man muss zumindest verstehen, wo man seine Stärken und Schwächen hat und dann ihn zu fragen. Und das hat meine Mutter auch gesagt, da musst du fragen. Und als meine Mutter als Analphabetin uns zur Schule gebracht hat und sie die Straßen nicht kannte, Strelitzer Straße, Swinemünder Straße, Worte, die sie nie gehört hatte, hat sie die Kohle aus und dem Einzimmerwohnung von 5 Personen genommen und hat die Straße markiert zum Weg zur Schule. Das ist die Kraft.
Jetzt muss man im Rückblick sagen, dass Sie ohne den schweren Autounfall, den Sie mit 8 Jahren hatten, da hat ein Betrunkener Sie niedergefahren, Ihr Leben vielleicht völlig anders gelaufen wäre. Sie wollten nämlich damals vorher Profifußballer werden und sind dann monatelang in eine Klinik gekommen, in die Klinik gekommen und ja, und danach wussten Sie, ich will Arzt werden. Was hat Sie damals so beeindruckt an den Ärzten, die Sie erlebt haben?
Na, ich lag tatsächlich ein halbes Jahr im Krankenhaus mit einem Schienbeinbruch und einem Beckenbruch, weil mich eben dieser betrunkene Autofahrer auf meinem Bonanza-Fahrrad umlegte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und also mich hat erstmal die Medizin fasziniert. Also ich habe auch meine Haustiere studiert, die Kaninchen gemessen. Ich wusste, dass ein Wildkaninchen 12 cm Ohren hat, ein Feldhase 25 cm. Und ich habe auch immer das Doktor und das liebe Vieh damals gesehen. Aber die Medizin mit Menschen hat mir Angst erstmal gemacht, weil ich hatte diesen blöden Gips und diese Säge machte mir unheimlich viel Angst, muss ich sagen. Aber ich fand es extrem beeindruckend zu sehen, wie sie einen dabei unterstützt haben, wieder laufen zu können und wieder eben normal zu sein. Und das hat mich extrem beeindruckt und es war mir nicht ganz klar, ob ich jetzt wirklich Medizin mit Menschen oder Medizin mit Tieren, aber als ich dann als Weddinger Junge gesehen habe, dass es ja auch um Kühe geht und so weiter und ich hatte keine Beziehung zu Kühen, war mir klar, es ist besser, mit Menschen sich zu beschäftigen. So war da meine Naivität und habe dann eben relativ früh dann gesagt, ja, ich will Arzt werden. Das mit dem Fußballspielen ging weiter. Ich habe ja bis zur 3. Liga gespielt und auch während meines Studiums und auch als junger Arzt noch. Aber es war klar, dass ich eben kein Profi werden kann, weil ich zwar gut war, aber eigentlich schon zu alt war, um sehr, sehr gut zu werden. Und mich hat auch die Medizin fasziniert. Und als ich dann anfing, war das auch klar. Und ich hatte mir damals als kleiner Junge gesagt, jeder hat seine Krisen in seinem Leben. Auch im Berufsleben. Aber wenn du etwas wolltest, dann wirst du diese Krise auch in deinem Beruf überstehen. Und deswegen habe ich auch nicht Jura studiert. Ich hatte ja einen Jurastudienplatz.
Ja, das wäre einfacher gewesen. Insofern mit Abi 2-3 war ja erstmal klar, es klappt erstmal nicht mit dem Medizinstudium. Sie haben gesagt, aber bevor ich Jura studiere, dann mache ich lieber eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Haben Sie auch damit angefangen? Wie hat es dann doch noch geklappt mit dem Studienplatz?
Ja, ich habe tatsächlich gesagt, ich werde Krankenpfleger, weil ich wollte ja die Medizin und mir war wichtiger, in der Nähe der Medizin zu sein, in der Medizin zu sein, als irgendwie Jura zu studieren. Nichts gegen meinen Bruder und meinen ganzen Neffen, die alle Anwälte sind, aber das ist nichts, was mich wirklich bewegen würde, sondern habe eben die Krankenpflegeausbildung gestartet und habe dann nach einem Jahr plötzlich einen Brief erhalten zu einer Einladung, zu einem Interview in die Charité, damals Freie Universität, weil 3% der Studienplätze wurden damals nicht über die Note oder den sogenannten Medizinertest, den ich auch nicht gut abgeschlossen habe, sondern über ein Gespräch ausgewählt.
Ja, Wahnsinn. Ich überlege gerade, was passiert wäre, wenn Sie den Platz nicht bekommen hätten.
Ich hätte wahrscheinlich die Ausbildung zu Ende gemacht und hätte eben gewartet. Und wenn es auch eben 5, 6 oder 7 Jahre. Also ich hatte eigentlich keinen Plan B.
Sie sind nicht nur Krebsexperte, Sie haben nochmal eine zweite Karriere gestartet als Schriftsteller und das extrem erfolgreich mit Marrakesch und von Tanga fahren die Boote nach irgendwo. Haben Sie 2 sehr erfolgreiche Bücher mit Erzählungen vorgelegt? Die Kritiken waren super. Ich zitiere mal, die Bücher von Khaled Sehouli sind persönlich, schonungslos, ehrlich und authentisch und in ihrer literarischen Melodie einzigartig oder über ihr zweites Buch eine der besten Selbstfindungsgeschichten der Gegenwart. Wann haben Sie für sich entdeckt, dass Sie auch so gut literarisch schreiben können?
Das war eine Zeit, wo ich in einer emotionalen Krise war und ich kleine Kinder hatte, mit denen ich gar nicht sprechen konnte. Und genau in so einer Krise stellt man sich ja die Frage, wer bin ich? Warum reagiere ich so? Und habe dann mir die Frage gestellt, was weiß ich von meinen Eltern? Und ich wusste, dass sie mich lieben, aber ich kannte eigentlich nicht ihre Gedanken. Und hatte mir dann überlegt, ich schreibe ein Buch, um meinen Kindern die Möglichkeit später, wenn sie wollen, die Möglichkeit zu geben, meine Gedanken kennenzulernen. Und habe dann das Buch Marrakesch geschrieben, eine Geschichte über die Stadt, aber eigentlich eine Geschichte über mich selbst. Und habe gemerkt, dass das Schreiben für mich der intimste Freund wurde. Und ich erstmal das für mich geschrieben habe, aber gemerkt habe, dass es auch schön ist, vorzulesen und auch in Dialog mit Leserinnen und Lesern zu kommen und eine Wertschätzung zu erfahren, die ich so nicht kannte. Ich weiß, wenn ich operiere und die OP gut gegangen ist, dann wird man heroisiert. Aber für einen Gedanken, für eine Sprache, für einen Satz, eine Wertschätzung zu bekommen, hat mir Mut gegeben und auch mir gezeigt, dass wir Mediziner auch mehr sind als nur Techniker, sondern wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung und auch einen Dialog vielleicht führen können. Und deswegen liebe ich zu schreiben und habe auch das Schreiben in unsere Klinik für unsere Patienten eingeführt.
Als Therapie, ne? Kreatives Schreiben.
Absolut. Und in meinem Buch Tanga habe ich ja auch geschrieben, wie ich überfallen worden bin und 4 Stunden später die Geschichte mit 3 gebrochenen Fingern aufgeschrieben habe. Und ich habe gemerkt, wie stark mir das hilft, mich zu orientieren, mich zu stabilisieren und haben deswegen das kreative Schreiben seit 4 Jahren an der Charité für die Patientinnen. Das mache nicht ich. Weil man darf die Rollen nicht zu sehr mischen, aber das macht eine großartige Coachin, die Frau Susanne Diem, die eben dabei hilft, dass Menschen mit sich in Dialog gehen und dann in Dialog mit anderen gehen. Und also Schreiben ist für mich einer der wichtigsten lebensenergiedominierenden Quellen, die ich nicht mehr missen kann.
Und es geht ja nicht nur um Schreiben. Also wir haben zum Beispiel hier eine Mail ins Studio von Hans-Peter von Berg aus Wöllstein, der die Krebserkrankung seiner Mutter miterleben musste. Und er schreibt, ihm haben damals die Kunst geholfen, also Malen. Musik hat ihm geholfen und Bewegung. Also das können ganz wichtige Resilienzfaktoren sein.
Absolut. Und die Kunst, die war ja Teil der Medizin. Und das Kreative, der Tanz, der Sophismus beispielsweise, sind ja heilsame Bewegungen und die können dabei helfen, sich zu orientieren, sich zu reflektieren, sich wieder zu fühlen, auch das Lebendige im Leben zu spüren. Deswegen bin ich dafür, dass das grundlegend Teil des Gesundheitskonzeptes sein muss, kreative Therapien für Patienten, aber auch für die Angehörigen zu nutzen und anzubieten, so wie die Maltherapie, die Tanztherapie oder das kreative Schreiben.
Sie haben aber auch noch 2 ganz andere Bücher geschrieben, und zwar 2 Kochbücher. Eines mit Rezepten für mehr Lebensfreude und eines gegen Müdigkeit und für mehr Energie. Witzigerweise gemeinsam mit einer unserer ehemaligen Leute-Gäste, mit der katholischen Nonne Schwester Teresa. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen?
Ja, weil wir eine ganz besondere Beziehung entwickelt haben. Schwester Teresa, die ich operieren durfte, musste, sollte. Und wir am Wochenende uns per WhatsApp unsere Rezepte geschickt haben, weil ich Samstag immer koche und sie kocht auch großartig. Und für mich war das auch eine ein Experiment. Kann ich denn mit einem Menschen, der eigentlich meine Patientin ist, irgendwie in Abhängigkeit von mir ist, beruflich, und das ist ja ein Buchprojekt, ist sehr kompliziert, in Beziehung gehen, ohne diesen Rollenkonflikt zu haben, weil dort ist sie ja fast die bessere Köchin. Nicht fast, sie ist die bessere Köchin als ich. Und das war großartig, das geht. Und ich fand das auch jetzt erstmal, schmunzelt man, dass man ein Kochbuch schreibt, aber wir schreiben über Dinge, die eben nicht um Kalorien gehen, sondern um die Kraft, um die Energie, um das Lebensfrohe. Und haben natürlich auch das Krankenhausessen thematisiert und auch hinterfragt, was ist denn gesund? Wenn wir Gesundheit definieren, geht es um das Körperliche, das Soziale und das seelische Wohlbefinden. Und welche Rolle spielt das Essen dabei?
Eine ganz deswegen wichtige auf jeden Fall. Ne? Sie kochen selbst auch gerne?
Unbedingt. Ich koche immer Samstag und in der Regel Sonntag.
Probieren Sie auch gerne mal was Neues aus?
Ich bin ein sehr intuitiver Mensch, aber in der Regel ist trotzdem immer Kurkuma, Pfeffer und Ingwer dabei.
Okay, ich habe für Sie auf jeden Fall ein kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich dachte, nachdem ich Ihr Kochbuch zu Hause habe, das hat mir Schwester Theresa nämlich damals geschenkt, kriegen Sie von mir jetzt auch ein Kochbuch mit Pfälzer-Spezialitäten, damit Sie sich an unseren gemeinsamen Vormittag hier in Mainz erinnern.
Das hätte ich auch ohne dieses Buch gemacht. Tausend Dank.
Ich danke Ihnen und bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für Leute genommen haben. Alles Gute.
Ihnen. Ich danke Ihnen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.